herzlich willkommen bei Inside Yourself, deinem Podcast über die Welt in dir. Mein Name ist Sinja Glück, ich bin zertifizierter Coach für ganzheitliche Gesundheit und in diesem Podcast entdecken wir gemeinsam, dass deine innere Welt bestimmt deine äußere Welt nicht nur so dahergesagt ist, sondern eigentlich dein stärkster Hebel. Und hier erfährst du, warum. Hey du! Mein heutiger Interviewgast ist Tanjo Fritsche. Er ist Functional Fitness Trainer, Ernährungsberater, Videoblogger und Referent in München. Tanjo war 20 Jahre lang Vegetarier und davon 6 Jahre lang streng vegan. Während dieser Zeit hat er viel Sport gemacht und auf einem hohen Niveau Basketball in Bayreuth gespielt. Warum Tanjo sich trotz der vielen Jahre ohne Fleisch und Tierprodukte bewusst dazu entschieden hat, zu der Steinzeiternährung zu wechseln und wie schwer ihm das am Anfang fiel, darüber sprechen wir unter anderem in Teil 1 unseres Interviews. Tanjo bringt viel Fachwissen aus Forschung und Studien mit und setzt Thesen sowie Meinungen anschaulich in einen ganzheitlichen Kontext. Was Tanjo unter anderem ausmacht und abhebt, ist seine spürbare Leidenschaft für das Thema Gesundheit und sein Bestreben, Wissen klar, einfach und mit Spaß zu teilen, um etwas zu bewegen. Seine positive, energievolle Art und Spaß an seiner Arbeit ist im gesündesten Sinne ansteckend. In Teil 1 sprechen Tanjo und ich über Ernährung mit dem Fokus auf Paleo oder die Steinzeiternährung. Dabei berücksichtigt Tanjo auch das Thema Sport und Fitness. Außerdem erfährst du, was es mit Tanjos Brokkoli-Fetisch auf sich hat, die eigene individuelle Ernährungsweise als leitendes Grundprinzip und nicht als dogmatische Ausrichtung zu verstehen, sensible Themen wie Tierhaltung, über Proteine, die Betrachtung von Ballaststoffen, Leaky Gut, Allergene und Besonderheiten in der Ernährung bei Krankheiten, Studien, Dokus, Hypothesen und Ansichten. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören, aber auch, dass du ganz viel Wissen für dich mitnehmen kannst. So, ich freue mich sehr, heute den wundervollen Tanjo Fritsche bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Ich freue mich unglaublich, dass du dir die Zeit nimmst, Tanjo, um mit uns ein bisschen über deine Expertise auf dem Gebiet Ernährung und Functional Fitness zu sprechen. Denn du arbeitest in den letzten 10 Jahren, also seit 2010, selbstständig als Gesundheitscoach und bist unter anderem Coach im Original Bootcamp in München, Functional Fitness Trainer und Ernährungsberater, sowie auch Referent und Vlogger. Also du hast deinen eigenen Videoblog auf YouTube und bist da unter Health Punk oder unter Health Punk TV unterwegs. Du hast dir in den letzten 10 Jahren eine beachtliche Position in der Münchner Gesundheits- und Fitnessbranche erarbeitet und bist mit Leidenschaft dabei, wenn es darum geht, wissenschaftliche Themen und auch Themen aus der Forschung klar und verständlich und mit viel Spaß auf den Punkt zu bringen. Und das erkennt man vor allem auch in deinem Vlog. Herzlich willkommen, Tanjo, und danke, dass du da bist.
Danke dir, Sinja. Und ich hoffe, ich schaffe das heute auch im Podcast.
Absolut. Also da, ich meine, das Bild ist mit dem Spaß und klar, das Bild ist natürlich fehlt an dieser Stelle, aber ich bin mir sicher, dass wir das auch über Worte transportieren können. Tanjo, magst du dich noch einmal vorstellen? Ein paar Worte zu deiner Person.
Ja, also mittlerweile bin ich 35 Jahre alt und was noch dazu kommt vielleicht zu meinem Intro, ich bin wirklich leidenschaftlich gerne draußen. Das heißt, Functional Fitness kann man ja drinnen und draußen machen. Ich mache es nur draußen, Januar bis Dezember. Und das tut mir unglaublich gut, das ist unglaublich wichtig für mich. Und ja, ich war mal ernährungsmäßig, vielleicht noch ein interessantes Intro für die Leute zu wissen. Ich war lange Zeit Vegetarier, von meinem 6., 7. Lebensjahr an bis ich 26 war.
Wow.
Über 6 Jahre davon noch streng vegan und bin dann eben übergegangen in eher so eine Steinzeit, Ernährung von der Philosophie her, Paleo, genau, das ist vielleicht noch interessant noch zu wissen.
Das ist schon mal gut zu hören, da habe ich nachher gleich noch eine Frage zu. Mhm. Ja, was ich nämlich auch über dich herausgefunden habe, ein kleiner Funfact ist, dass du einen Brokkoli-Fetisch hast, kann man das so sagen?
Ja.
Was hat es damit auf sich?
Das kann man so sagen, ja, Brokkoli ist mein Kultgemüse und auch mein Lieblingsgemüse tatsächlich, weil es einfach so unglaublich gesund ist und es gibt so viele Universitätsinstitute, die mit Brokkoli forschen und es zeigt sich, dass eben die haben diese Pflanzenstoffe im Brokkoli, dass sie auch gegen Krebs vorbeugen können. Und deswegen ist sozusagen der Brokkoli mein Superstar unter den Gemüsen. Und deswegen habe ich den auch tätowiert. Und deswegen habe ich eine Mütze als Brokkoli, eine Wintermütze und Leggings und alles Mögliche und Socken und ja.
Wahnsinn, Wahnsinn. Also du lebst das sozusagen auch.
Genau. Und man muss immer was übertrieben machen, damit andere Leute es auch mitbekommen und es denen auffällt. Und und so bringe ich den Brokkoli dann auch ins Gespräch und dann kann ich Leuten das näher bringen, wie gesund das alles ist.
Ja, wunderbar. Das klingt doch cool. Und ist es so, also jetzt hast du ja beschrieben, was du machst oder was du in den letzten 10 Jahren gemacht hast, was so dein Schwerpunkt ist. Aber wenn wir nochmal zurückreisen in der Zeit, was wolltest du werden, als du klein warst? War das schon immer so deine Passion?
Also als ich ein Jugendlicher war, auf jeden Fall, da war Basketball das ganz große Ding für mich. Meine ganz große Leidenschaft und habe ich auch leistungsmäßig dann betrieben noch in Bayreuth, in meiner Heimatstadt. Und dann bin ich nach München und habe Lehramt studiert. Mhm. Lehramt für Sport und Englisch. Und habe dann mich aber irgendwann entschieden, doch in diese Gesundheitsrichtung zu gehen, Fitnessernährung, Fortbildungen gemacht, parallel zu meinem Studium schon. Und bin jetzt ganz froh, um ehrlich zu sein, dass ich mit motivierten Erwachsenen zusammenarbeite und nicht unbedingt mit, man darf nicht sagen unmotivierte Kinder, weil dafür können die ja nichts, aber in einem Schulsystem, das vielleicht nicht so motivierend ist, dort die Kinder zu unterrichten. Verstehe. Ist nicht wahrscheinlich so schön.
Ja, ja. Und du hast schon angesprochen, motivierte Erwachsene, also oder motivierte Menschen, die einfach auch Bock haben, was an ihrem an der Lebensweise, am Lifestyle zu verändern.
Genau, das ist natürlich das Schöne als Gesundheitscoach, als Trainer. Ne? Die Leute kommen zu einem. Ja. Selten wird jemand angemeldet vom Partner und will nicht kommen. Das passiert nicht. Und die sind dann, wenn dann nur ganz kurz da. Das heißt, ja, man hat motivierte Menschen, die was verändern wollen in ihrem Leben. Und das ist natürlich eine tolle Aufgabe, die dabei zu unterstützen.
Ja, cool. Und du kannst ja sozusagen auch von dem, was du als Lehrer oder was du in dem Studium gelernt hast, auch jetzt anwenden. Also nicht nur das, sondern durch deinen Blog hast du ja letztlich auch so ein bisschen so eine Educating-Rolle, wo du Menschen ja beibringen möchtest, was so los ist in ihrem Körper und warum Dinge vielleicht sind, wie sie sind und was sie anders machen könnten.
Auf jeden Fall. Da sind auf jeden Fall Parallelen und ich denke auch immer wieder, vielleicht würde ich doch mal in die Schule zurückgehen für Vorträge, um dieses ganze Gesundheitsthema auch eben interessant, lustig für Kinder und Jugendliche aufzubereiten.
Ja.
Genau, mal schauen, ob das in der Zukunft noch klappt.
Klingt nach einem guten Projekt auf jeden Fall. Ja. Lass uns doch gerne mal einsteigen in das Thema Ernährung tatsächlich. Du hast gesagt, du warst selber lange, lange Vegetarier, dann auch vegan zwischendurch und bist jetzt aber umgestiegen, oder nicht jetzt erst, aber vor circa 19 Jahren, auf Paleo oder auf... ich sage es, glaube ich, falsch. Ich habe von dir gelernt, genau. Paleo.
Paleo, ja.
Ich habe gelernt, dass ich das selber falsch ausspreche. Okay.
Ja, im Englischen sagt man Paleo und deswegen sind wir dann im Deutschen versucht. Und ich habe das übrigens auch so gemacht und ich habe es dann auch durch einen Experten gelernt und naja,
sehr gut,
ging mir
sehr
ganz
gut.
Genauso.
Dieser kleine Lerneffekt, auch für mich, das ist wichtig. Genau, und letztlich ist es Steinzeiternährung. Magst du einmal beschreiben, was es damit auf sich hat, was es genau ist? Was darf man dann essen? Was gehört nicht dazu? Wo ist so eine Grauzone, wo das jeder vielleicht für sich selber entscheidet? Genau.
Genau, Steinzeiternährung vom Prinzip her zielt darauf ab, dass wir vor allem die Nahrungsmittel essen oder Lebensmittel, so oder so ähnlich, so wie es sie schon ganz, ganz lange Zeit gibt. Und so als, als Wendepunkt kann man die landwirtschaftliche Revolution, die Agrarrevolution nehmen vor, je nachdem, wo auf der Erde es war, aber vor circa 12.000, 10.000 Jahren. Und dann haben die Menschen angefangen, Pflanzen landwirtschaftlich anzupflanzen, also Getreide in erster Linie, Ackerbau zu betreiben, haben die Leute angefangen, Tiere zu halten, dadurch kam dann die Milch ins Spiel. Und wenn man sich anschaut, wie sich unsere Genetik verändert, dann geht es meistens nicht so schnell. Manche Dinge schon. Es gibt manchmal auch sprunghafte, sagt man, Genmutationen, sprunghafte Veränderungen, was zum Beispiel bei der Milch teilweise der Fall ist. Ja, gerade bei Menschen, die eher so im Norden leben mit blonden Haaren, heller Haut, die vertragen Milch dann sehr gut. Aber nur weil wir irgendwas, naja, die letzten auch 100, 200, 300 Jahre essen und teilweise auch 10.000 Jahre, heißt das nicht, dass wir super daran angepasst sind. So, und an die Sachen, die wir schon viel länger essen, das heißt in erster Linie einfach Pflanzen sozusagen, Gemüse und alle möglichen tierischen Produkte, ja, egal ob jetzt Fleisch, Fisch, Eier, das haben wir schon, auch selbst wenn wir jetzt keine Hühner gehalten haben, aber trotzdem haben wir immer Eier irgendwo geklaut, ja, aus irgendwelchen Nestern. Ja. Unwahrscheinlich ist es dagegen, das Beispiel bringe ich manchmal, unwahrscheinlich ist es dagegen, dass wir uns irgendwie zu einer schwangeren Säbelzahn-Tiger-Mama angepirscht haben und uns da hingelegt haben und an ihren Zitzen sozusagen gesaugt haben und diese Milch getrunken haben. Ne? Das ist in seltener der Fall gewesen. Genau, und man geht eben sozusagen davon aus, dass diese Lebensmittel, die wir schon ganz, ganz lange essen, dass wir an die besonders gut angepasst sind.
Ja.
Und dass wir hier nicht so Probleme damit haben. Und bei Nahrungsmitteln wie eben jetzt dann Getreide oder Milch muss man davon ausgehen, vielleicht reagieren wir da doch irgendwie drauf. Wenn man sich anschaut, wie viele Menschen Laktoseintoleranz sind auf der Welt, die meisten, dann ist das der Fall. Wenn man anschaut, wie viele Leute auf Weizenprodukte auch reagieren, dann ist das der Fall. Und natürlich, was jetzt dann nach der landwirtschaftlichen Revolution kam, ist natürlich die industrielle Revolution und damit alle möglichen industriell hergestellten Produkte mit viel zu viel Zucker und Weißmehl und so weiter. Und auf die reagieren wir auch nicht so gut, schon allein wegen unserem Stoffwechsel, weil wir einfach mit dieser Masse an kurz und schnell verdaulichen Kohlenhydraten einfach nicht zurechtkommen.
Ja, wow. Also da war jetzt schon sehr, sehr viel Information drin. Du hast, also wenn ich es nochmal so für mich zusammennehme, du hast halt gesagt, wir essen sehr natürlich, also schon tierische Produkte, das heißt eben Fleisch, Fisch, Eier, aber eben nicht die Milch von Tieren. Bezieht es dann auch Käse, Quark und alles, was so aus Milch hergestellt ist, mit ein?
Ja, es ist so, dass beim Käse, vor allem Ziegenkäse und Schafskäse, hat sich herausgestellt, dass das besser verträglich für den Menschen ist als Kuhmilchprodukte zum Beispiel. Und am Ende muss man auch immer sagen, okay, jetzt diese Steinzeiternährung ist ein Konzept, aber das heißt natürlich nicht, dass man es dann 100% so machen muss. Mhm. Kann super sein, dass ich Laktose gut vertrage, Milchprodukte gut vertrage und dann kann ich auch das essen. Es ist keine Religion. Und man muss einfach auf seine Situation schauen, geht es einem gut? Hat man irgendwelche Probleme, hat man Hautprobleme und so weiter, hat man irgendwelche Verdauungsprobleme. Und wenn man bei allen Dingen Nein sagt, es ist alles perfekt bei mir, super, dann muss man auch manche Dinge vielleicht nicht ganz so streng machen.
Okay, das heißt, du bist da auch nicht, also du siehst das Ganze lockerer, nicht ganz so schwarz und weiß und sagst, hör halt auf deinen eigenen Körper. Und wenn du gerne mal einen Naturjoghurt isst oder so und der bekommt dir gut, dann ist das vollkommen in Ordnung. Und es ist ja auch wichtig für den Körper, letztlich Proteine aufzunehmen. Vielleicht auch für, das wäre eine Frage, das finde ich ganz spannend, was macht denn jemand, der Vegetarier ist, der aber sagt, ich möchte mich sehr natürlich ernähren. Jetzt rutschen wir dann wahrscheinlich in so eine vegane Schiene, weil Milchprodukte ja dann auch ausgenommen werden. Gut, Eier bleiben dann vielleicht über oder nicht. Denn was ich mich manchmal frage, ist, also jeder von uns braucht täglich eine gewisse Menge an Proteinen, die er aufnehmen muss. Und das ist jetzt bei einem Menschen, ich sage jetzt mal 55, 60 Kilogramm, sind es so roundabout 60 Gramm Protein, würde ich jetzt mal Pi mal Daumen sagen. Das ist ja schon nicht wenig oder kommt drauf an, was man eben isst. Und wenn ich mich jetzt eben nicht unbedingt jeden Tag von Fleisch ernähre und vielleicht auch noch den Quark und Joghurt weglasse, dann habe ich da vielleicht ja schnell einen Mangel. Was ist dein Gedanke dazu? Wie siehst du das?
Ja, ich war ja 20 Jahre lang Vegetarier und 6,5 Jahre vegan. Deswegen habe ich mich natürlich viel mit diesem Thema auch beschäftigt und habe ja auch Leistungssport betrieben als Basketballer damals, als Veganer auch als Sportstudent und Basketball gespielt und alles. Und mit Eiweiß, sage ich mal, ist ja auch so, dass in den ganzen pflanzlichen Produkten sind auch, ist auch Eiweiß drin, Aminosäuren und diese Proteine, die werden ja auch aufgespalten. Und dann am Ende setzt der Körper die ganzen Aminosäuren wieder so, wie er sie braucht, zusammen. Manchmal ist die Kritik, dass das Eiweiß in pflanzlichen Produkten eben eine niedrige biologische Wertigkeit hat. Mhm. Die biologische Wertigkeit drückt praktisch aus, wenn wir jetzt nur das essen würden, könnte der Körper, wie viel Baustoffe könnte der für seine eigenen Zellen und so weiter hernehmen, für sein Gewebe, Körpergewebe. Und wenn man aber sich vielfältig ernährt, dann mischen sich diese pflanzlichen Proteine mit ihren unterschiedlichen Aminosäurenprofilen und dann kann der Körper das auch wieder zusammensetzen. Das heißt, es ist schon, ich würde auf jeden Fall sagen, es ist gut, mehr Eiweiß zu essen, als wahrscheinlich die meisten Veganer tun. Das schon, aber man muss jetzt auch nicht Angst haben, dass man in einen krassen Mangel kommt, nur weil man jetzt kein Fleisch isst oder kein Quark isst. Als Vegetarier, wenn man einfach Eier isst, Eier sind so ein hochwertiges Lebensmittel, relativ preiswert und auch, würde ich sagen, jetzt von der tierischen Haltung auch jetzt nicht so, so sehr zu kritisieren. Also von daher, das kann ich auch jedem so empfehlen. Vegetarisch sozusagen noch mit Eiern dazu. Bei Veganern wird es dann schon, wird's schon kritischer und gerade wenn man sich anschaut, dass dann oft die Ersatzprodukte für Veganer sind dann Sojaprodukte und die haben eben auch Stoffen, Pflanzenstoffen, die auf den Körper so eine östrogene Wirkung haben, so wie weibliche Geschlechtshormone und da gewisse Dinge im Körper auch durcheinander bringen können. Und Soja ist sozusagen auch so ein Lebensmittel, das wir noch nicht so lange essen. Mhm. Da reagieren auch eben manche Leute auch gar nicht so gut darauf. Genau.
Genau, und es kommt auch viel auf die Qualität an, ne? Weil bei Soja wird ja häufig auch empfohlen, auf die Bio-Qualität zu achten. Bei Eiern aufgrund der Tierhaltung auch eher wirklich am besten die Bio-Varianten zu kaufen, die jetzt auch nicht so viel teurer sind. Ja. Weil klar ist der Preisfaktor auch für viele ein Thema. Das muss man ja auch ganz klar sagen.
Ja, ja. Das ist wahr. Und bei Eiern ist es aber ganz klar, es gibt eigentlich kein anderes Lebensmittel, glaube ich, das uns so vom Preis-Leistungs-Verhältnis, dass da ähnlich rankommt. Mhm. Selbst Bio-Eier, es ist immer noch einfach unglaublich preiswert und unglaublich gesund und auch hier die Chance zu nutzen. Es gab ja mal, ne, in den 60er, 70er Jahren hat das alles angefangen mit dieser Fettphobie und Cholesterinphobie. Und jetzt im Rückblick ist völlig klar, dass es beruht auf Studien, die schlecht durchgeführt wurden und teilweise auch mit falschen Absichten. Ansel Keys ist ja so ein Stichwort, ein Forscher, der wollte so eine eigene Hypothese da durchdrücken, ja, Fett führt zu Herzinfarkt und so weiter. Und er hat einfach schlechte Forschung betrieben und aufgrund von dieser Entwicklung damals sind wir immer noch im Kopf oder einige Leute, viele, ja, sind immer noch so getrimmt, dass wir dieses, oh, das ist Low Fat. Mhm. Ah, das ist gut, Low Fat. Ah, weniger Fett. Fettarm. Das steht ja immer noch auf den Produkten, um den Leuten zu zeigen, das ist gesund. Und es ist absolut gezeigt worden, dass es falsch ist. Und man braucht keine Angst haben vor zu vielen Eiern. Mhm. Man könnte locker jeden Tag 5, 6 Eier essen, noch mehr. Das ist kein Problem für jeden normalen Menschen, es sei denn, man hat irgendeine genetische Prädisposition, familiäre Cholesterinämie, dann können die Leute nicht so viel Cholesterin essen. Aber jeder gesunde Mensch kann ohne Probleme viele, viele Eier essen. Cholesterin ist unglaublich wertvoll. Cholesterin brauchen wir sogar. Veganer können auch einen Cholesterinmangel haben. Wir brauchen Cholesterin als Vorgänger, Vorläufer für unsere, auch für Geschlechts-, für Stresshormone. Und für Vitamin D, also ist...
Und auch Vitamin B12, oder? Wenn ich mich nicht irre, enthalten Eier schon auch Vitamin B12, was ja gut bei Veganern, die jetzt auch sich entscheiden, keine Eier zu essen, in der Regel, also du nimmst es nicht anders auf als über tierische Lebensmittel und am Ende des Tages musst du supplementieren, weil B12 einfach essentiell ist für deinen Körper.
Ja, genau. Also Eier würden auch auf jeden Fall sicherstellen, dass man dann genug Vitamin B12 bekommt. Es gibt Theorien, dass man sagt, wenn man eine gesunde Darmflora hat, dann wird Vitamin B12 wird von Bakterien ja generell hergestellt. Und deswegen ist es auch sozusagen in tierischen Produkten mit drin. Aber wenn sozusagen diese Bakterien in einem gewissen Punkt von unserem Darm schon angesiedelt sind, die Vitamin B12 auch produzieren können, wenn die relativ früh angesiedelt sind, dann kann es der Darm auch selber schon wieder resorbieren. Und dann hätte man so eine natürliche B12-Quelle in seinem eigenen Körper. Wie sich aber in der Praxis zeigt, ist das bei nicht vielen Menschen der Fall und wurde auch noch nicht bewiesen, glaube ich. Und deshalb sollte sich kein Veganer darauf verlassen, sondern auf jeden Fall supplementieren. Ja.
Ich habe noch mal eine Anmerkung, also aus meiner persönlichen Erfahrung zum Thema Eier und wie viele Eier. Denn du hast gesagt, klar, man kann locker 5-6 Eier vielleicht am Tag essen, wenn man gesund ist. Nun ist es ja so, ich will nicht zu sehr in das Thema abschweifen, weil wir einen anderen Schwerpunkt heute ausgesucht haben, aber es gibt ja auch das Thema Leaky Gut. Das heißt also, wenn die Darmwand durchlässig wird, eben für Nahrungsmittelbestandteile, die noch nicht richtig aufgespalten oder verdaut sind und somit im Körper auch Schaden anrichten können, weil sie da einfach an die Stelle noch gar nicht gehören. Und nun ist es ja so, gerade bei Eiweiß, dass es ein Stoff ist, der dann eben auch ein hohes Potenzial hat, also ein Allergen ist und Allergien auslösen kann oder ja, eben weiteren Schaden anrichten kann. Das heißt, wenn ich weiß, dass ich mit meinem Darm und meiner Verdauung Probleme habe, sollte ich vielleicht nicht 5-6 Eier am Tag essen, sondern da erstmal Ruhe und Heilung reinbringen. Oder wie ist deine Meinung dazu? Das ist immer so als Frage.
Eier haben natürlich Eiweiß und Eiweiß ist theoretisch potenziell dann auch ein Problem. Tatsächlich hat sich auch da gezeigt, bei Leaky Gut, dass die Nahrungsmittel, die wir noch nicht so lange essen, da die Probleme bereiten. Zum Beispiel Butyrophyllin ist ein Eiweiß in der Milch. Das wird mit Multiple Sklerose, also eine Autoimmunerkrankung auf Gehirnebene, zusammengebracht, weil eben dieses Butyrophyllin so der Myelinscheide an den Nerven ähnelt. Und wenn sozusagen dieses Milchprotein dann in unseren Kreislauf, Blutkreislauf kommt, wird von unseren Immunzellen als Eindringling erkannt, dann wehren sich die Immunzellen gegen dieses Milchprotein. Und weil aber das im Gehirn, diese Myelinscheide, auch so ähnlich aussieht, greift das Immunsystem das gleich noch mit an. Und dann entsteht diese Krankheit. Im Getreide ist es so, dass wir auch hier ein Protein haben, das uns Knorpelgewebe ähnelt. Das heißt, weil meine Mutter die hat Rheuma, besonders eben in den Knien gehabt. Und bei ihr ist es so, immer wenn sie dann Brot gegessen hat, also generell habe ich ihr empfohlen, das nicht zu tun, irgendwann hat sie es dann auch aufgehört, und wenn sie dann trotzdem mal halt am Sonntag irgendwie wandern gewesen oder einkehren in der Wirtschaft und dann gibt es da nichts anderes, dann isst man Brot, hat sie über Tage lang eine Entzündungsreaktion gehabt in ihren Knien. Und das ist bei Eiern eigentlich nicht der Fall.
Okay.
Ja, und, und natürlich muss man auch immer bei Leaky Gut gucken, was richtig ist, natürlich, um es sozusagen zu therapieren, Ruhe reinbringen, die Entzündung runterbringen. Aber was man natürlich wirklich ganz deutlich sagen muss, Eier ist natürlich nicht sind nicht die Ursache, dass es das Problem ist, sondern das Problem ist, dass das Leaky Gut überhaupt entsteht und das sind eben Medikamente. Aber auch wieder diese neuen, relativ neuen Lebensmittel wie Hülsenfrüchte und Getreide, die Stoffe enthalten, Lektine, Saponine, die unsere Darmwand durchlässig machen. Und deswegen, also wenn das ein Thema ist, auch über das du vielleicht schon gesprochen hast und das vielleicht auch die Leute dann schon kennen, da ist ganz wichtig, auf Getreide und Hülsenfrüchte zu verzichten.
Das ist super spannend, dass du das gerade sagst, weil ja jetzt auch gerade in der veganen Ernährungsweise, und es ist so toll, dass du da Experte auch bist, weil du es jahrelang am eigenen Körper erprobt hast, sogar parallel zu deinem Leistungssport, ist ja eben, dass man sagt, ist mehr Hülsenfrüchte, denn die sind eine gute Proteinquelle oder ein gutes Substitut für Quark, Käse, Eier beispielsweise. So, und jetzt sagst du aber gerade, vielleicht kann das aber auch dazu führen, mittelfristig, langfristig, muss nicht bei jedem. Also ich will jetzt gar nicht, also wir wollen ja hier keine Panik schüren oder so, aber dass es durchaus möglich sein kann, dass das deine Darmwand angreift, weil wir das einfach noch nicht so lange gewöhnt sind, diese Lebensmittel vielleicht auch in den Mengen dann und in diesen täglichen Mengen so zu konsumieren. Also ich denke auch gerade so an Hummus, was man dann gerne mal nimmt, um vielleicht zu dippen oder so. Und da isst man ja dann locker mal seine 100 Gramm oder so als eine Portion.
Ja, ja.
Genau.
Ja, was da ganz wichtig ist zu sagen, du sagst schon mal, keine Panik machen. Und das ist auch nochmal auch allgemein wichtig zu sagen, man kann sich super gesund vegan ernähren. Und es gibt ganz viele Leute, die machen das. Die fühlen sich damit super, denn die sind gesund. Das sind natürlich auch die Leute, die die vegane Ernährung natürlich auch propagieren und sagen, hey, macht das alle so. Aber was ist eben, wenn man sagt, bei 5-10% der Leute fördert jetzt der Konsum von vielen Hülsenfrüchten eine Autoimmunerkrankung. Na, was ist dann? Ist dann vegan noch die perfekte Ernährung? Oder würde man sagen, nein, vielleicht nicht, weil es nicht uneingeschränkt zu empfehlen ist. Und das ist eben das, wo ich sage, und deswegen, und ich bin ja ethisch-moralisch auch Veganer gewesen und wollte keine Tiere sozusagen den Rufmord betreiben und Fleisch, Fisch essen, aber die Fortbildung, die ich im Bereich hatte, es ging dann vor allem im Bereich Psychoneuroimmunologie, wo das so ein wichtiger Therapiepfeiler war, Ernährung, ging es dann eben in diese Paleo-Richtung, Steinzeiternährung und die Argumente waren eben so gut, dass ich dann gesagt habe, ich kann vegan nicht mehr so weiterempfehlen meinen Kunden, weil ich kann es nicht mehr uneingeschränkt weiterempfehlen. Und da ist eben die Steinzeiternährung so, dass man sagt, hey, das kann ich jedem empfehlen. Ja? Mhm. Ich kann jedem empfehlen, viel Gemüse zu essen, Fleisch, das auf der, von Tieren, das auf der Weide stand, Meeresfrüchte und Eier. Das kann ich jedem empfehlen. Und jeder wird damit gesund sein. Jetzt kann man natürlich sagen, ich habe eine Eierallergie. Das ist auch die Frage, warum hat sich diese Allergie entwickelt? Es war nicht unbedingt die Eierschuld, sondern eben die offene Darmbarriere. Genau.
Ja, und du hast auch gerade angesprochen, bei dem Fleisch, Tiere aus Weidehaltung, die mit Gras gefüttert wurden. Nun ist es auch heutzutage da leider ein Problem, aufgrund der Art und Weise, wie sich unsere Lebensmittelindustrie also auch sehr, sehr schnell verändert hat, dass natürlich das meiste Fleisch, was wir in den Supermärkten sehen, ist halt nicht in der Bioqualität. Und selbst wenn es einige Labels mit sagen, gibt es da auch nochmal so Unterschiede, weil ja, es ist nicht alles so eine Norm, auch im internationalen Standard, dass man da das wieder eindeutig sagen kann. Nun ist es aber ja so, dass Bio oder Fleisch in Bioqualität dann auch gleich recht hochpreisig ist. Das heißt, wahrscheinlich ist es, also Frage, ist es dann in der Paleo-Ernährung so, dass also Fleisch nicht unbedingt täglich auf dem Speiseplan steht, sondern dann halt 2-3 Mal die Woche oder wie schaut es da aus?
Ja, auch da gibt es jetzt keine festen Regeln. Man muss ja auch mal, also Paleo kommt ja auch mal darauf an, wo leben Leute. Leute, die am Äquator leben, die essen ganz anders als Eskimos zum Beispiel. Das heißt, Paleo kann ganz unterschiedliche, alles einfach die ursprüngliche natürliche Ernährungsform. Und in der heutigen Zeit sind natürlich auch die Sachen gezüchtet. Das Fleisch ist nicht mehr die Qualität wie früher. Und da achten natürlich jetzt so Anhänger von der Steinzeiternährung, von diesem Paleo-Konzept, die achten dann natürlich auch drauf, dass man sagt, okay, wie hat das Tier eigentlich gelebt? Und wenn es nicht auf der Weide stand, sondern auch Getreide, Kraftfutter zu essen bekommen hat, dann werden da auch mehr Omega-6-Fettsäuren drin sein, also entzündungsfördernde Fettsäuren als im normalen Fleisch. Und dann ist es zwar Fleisch, man denkt, jawohl, Fleisch passt ja, aber es ist dann auch nicht mehr kein Produkt, was mehr dann und in dieses Raster fällt. Mhm. Man sagt, es ist auch schon ein modernes Lebensmittel, dass das nicht mehr so natürlich ist.
Das ist wichtig zu wissen oder halt auch gerade in der Hähnchen- oder Putenzucht sozusagen ist ja auch häufig, dass Antibiotika dazugegeben werden. Und klar, jetzt kann ich natürlich sagen, ich nehme keine Antibiotika, wenn es nicht wirklich notwendig ist, denn es gibt sicherlich Krankheitsverläufe, da ist es wichtig, dass man das nimmt. Aber gleichwohl auch darauf achtet, dass man sich das eben nicht über seine Pute mit Salat am Abend trotzdem irgendwie einverleibt.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist natürlich insgesamt auch ein schweres Thema, weil man sich fragen muss, okay, was kann ich überhaupt noch essen? Mhm. Ich habe ja vorhin gesagt, hey, Meeresfrüchte, super gesund, Fisch. Und jetzt ist die Frage, okay, was ist denn mit den Fischen? Ne? Sind die dann auch wieder mit Schwermetallen belastet? Ja. Gibt es ja verschiedene Fischsorten, die dann eher kritischer sind als andere? Und ja, und am Ende muss man sich fragen, was kann ich überhaupt noch essen? Was natürlich auch wieder auch von den Veganern natürlich auch berechtigterweise dann auch gesagt wird, hey, die Meere werden leer gefischt, wir wollen keinen Fisch mehr essen. Und ja, da muss man eben gucken, ob man, ob es nicht doch eben auch Fisch gibt aus irgendeiner nachhaltigen Zucht oder ein Wildfang, wo die, wo es eben nicht so drastisch ist. Und ja, meine Meinung ist am Ende, dass wir können nicht perfekt leben. Ja? Also alles, was wir machen, wenn man, egal wo wir uns, es gibt es heutzutage immer wieder diese CO2-Ausgleichszahlung und so weiter, aber ich meine, was passiert damit, also mit dieser Zahlung? Das ist eher fürs, würde man denken, fürs gute Gewissen, werden vielleicht irgendwo ein paar Bäume gepflanzt, aber man muss auch und auch Veganer müssen einsehen, dass mit einer Vegan kann auch heißen, sich alle Gemüse aus irgendwelchen, aus landwirtschaftlichen Betrieben zu holen, die irgendwelche Monokulturen züchten, wo der Boden entmineralisiert wird, weil nicht mehr mit Tieren gearbeitet wird. Also diese wo Landwirtschaften, Demeterhof, der so eine Kreislaufwirtschaft betreibt, wo praktisch von den Tieren der natürliche Dünger genommen wird, um wieder die Böden zu befruchten praktisch. Und das ist eine Kreislaufwirtschaft, die funktioniert. Einfach nur Gemüse anzupflanzen, da haben die Pflanzen nur so und so viele Jahre, Jahrzehnte, bis dann irgendwann der Boden entmineralisiert ist. Und auch durch unterschiedliche Landwirtschaftsmethoden wird auch ganz vielen Tieren, Wildtieren, die Lebensgrundlage genommen und wir können, und das ist auch in jedem Gemüse, das wir kaufen sozusagen, ist das auch mit dabei. Natürlich Tiere, die dadurch gestorben sind, dass das geerntet wurde und alles. Also man kann immer Schadensbegrenzung betreiben, aber muss auch sagen, man kann eben nicht perfekt alles machen. Und um wieder zurückzukommen, ein bisschen verquatscht jetzt, ich empfehle den Leuten auf jeden Fall Meeresfrüchte zu essen, auch Muscheln. Es ist einfach vom Nährstoffprofil her, man sagt, es ist Brain Food.
Also wegen
der Omega-3-Fettsäuren insbesondere, EPA, DHA-Fettsäuren, wo wir dann eine direkte Quelle haben, die wir sonst nicht in pflanzlichen Produkten nicht haben. Und dazu eben noch ist es hoch in Zink, Selen, also in allen so Mikronährstoffen, die wichtig sind für eine gute Gehirnentwicklung. Und ja, es geht so weit, dass frühe Forscher haben eine Hypothese aufgestellt, dass wir vielleicht die menschliche Entwicklung damit zusammenhing, dass Affen mal auf irgendwo, also wo kam eine Flut und dann waren die Affen irgendwo eingezwängt, also auf einem kleinen Landstrichen nur, haben da gelebt und jetzt konnten die nicht mehr sich ernähren wie vorher und dann mussten die praktisch sich über das Wasser ernähren und haben dann angefangen vermehrt Fisch zu essen und so weiter und Meeresfrüchte und dass dadurch die Gehirnentwicklung Richtung Menschwerdung beeinflusst wurde.
Das ist interessant.
Weil das Gehirn so viele DHA, diese Omega-3-Fettsäuren, die wir eben besonders im Fisch vorfinden und Meeresfrüchten, dass unser Gehirn so viel davon hat, dass sich die Forscher nicht erklären konnten, wie sich das so entwickelt hat, ohne dass wir viel Fisch gegessen hatten.
Spannend. Mhm. Ja, und gerade, also würdest du sagen, ein Übel muss man schlucken sozusagen und dann sind es die Meeresfrüchte. Man lieber darauf achten, dass es aus einer nachhaltigen Zucht kommt, vielleicht auf bestimmte Sorten achten, an Muscheln oder an Fisch. Aber auf jeden Fall essen, wenn man das mag oder wenn man jetzt nicht zu den strengen Veganern gehört, weil es einfach so viel mehr Vorteile hat für den menschlichen Körper und eben auch fürs Gehirn. Als es die Nachteile vielleicht aktuell hat, muss man auch sagen. Also es ist ja jetzt eine Momentaufnahme, die wir hier haben. Wir wissen nicht, wie es um die Meere und um auch Umweltverschmutzung in den nächsten Jahren, also wie viel schlimmer es wird oder sich hoffentlich vielleicht sogar eine Gegenbewegung einstellt.
Ja, die Frage ist, was die Alternative wäre. Ne? Nehme ich jetzt Nahrungsergänzungsmittel dann für alle Sachen irgendwann? Also sage ich, hey, ich ernähre mich jetzt vegan und bin jetzt zufrieden mit dem suboptimalen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren, okay, dann nur Pillen und dann habe ich nicht genug Eiweiß, na gut, dann nehme ich Proteinpulver und ich bin eben immer noch der Meinung, dass wir schon schauen sollten, aus natürlichen Quellen unsere Lebensmittel oder unsere Nährstoffe zu uns zu führen und da müssen wir am Ende meiner Meinung nach eben auch gucken, okay, wie können wir denn optimal gesund sein? Denn ich bin auch der Meinung, nur wenn wir gesund sind, dann können wir uns richtig wohlfühlen. Und nur wer sich richtig wohlfühlen kann und Energie hat, der kann auch irgendwie die Welt positiv verändern. Also das, ja, es kann nicht sein, dass wir sagen, ah ja, wir können zwar nicht die ganze Welt ernähren, jetzt gerade mit Fisch und Meeresfrüchten, aber das ist noch kein Grund, dass wir sagen, okay, ich persönlich, ich greife jetzt nicht darauf zurück und ernähre mich suboptimal und erhöhe dann mein Risiko, krank zu werden. Mhm. Das ist sozusagen für mich persönlich eben keine Alternative. Und ja, es gibt natürlich auch noch genug regionale Quellen. Na, man kann sich hier in Bayern auch einen Karpfen kaufen. Das ist noch nicht so, dass hier dass es keine Karpfen mehr gibt oder so.
Ja. Oder die Forelle.
Oder die Forelle, ja. Mhm. Und es gibt eben auch Weiderinder, die, und damit habe ich mich auch besonders jetzt beschäftigt in der letzten Zeit, weil eben diese Dokumentation Game Changers rauskam. Und da habe ich eben auch ein Video darauf gemacht, um da so ein paar Sachen klarzustellen, die eben absolut nicht gestimmt haben. Mhm. Und eine Sache, was eben sehr wichtig ist, ist zu wissen, dass diese Weidehaltung von Kühen, die ist nicht unökologisch. Ja? Es wird immer mit reinberechnet, dass für das Fleisch ist so und so viel Wasser hergenommen worden. Und muss man aber gucken, ja, wo kommt das Wasser denn her? Wenn 90%, 95% von dem Wasser Regenwasser war, das die Kühe getrunken haben, oder wenn es einfach von dem Fluss kommt, wo das Wasser eh schon entlang fließt, das wäre ja ins Meer geflossen, das Wasser. Also irgendwann mal, ne, der Fluss. Und es wird dann oft so dargestellt, wie wenn das Wasser, das die Kuh getrunken hätte, wie wenn das jetzt in Afrika dann landen würde stattdessen.
Ja.
Das ist aber nicht der Fall.
Ja.
Also es sind zwar so und so viele 100.000 Liter Wasser in dieses Kilogramm Fleisch geflossen, aber es ist trotzdem auf natürlichem Wege passiert und dieses Wasser hätte keiner retten können für irgendwas anderes.
Ja.
Und auch die Weideflächen, die kann man nicht unbedingt für was anderes nutzen. Ja, da kann man jetzt nicht plötzlich Tomaten drauf anpflanzen. Ja, und was ich eben vorher schon gesagt habe, diese Kühe, der natürliche Dünger, das ist tatsächlich also wenn man Weiderindhaltung betreibt, dann kann es eine sehr, sehr nachhaltige Landwirtschaft sein. Nachhaltiger als eine rein pflanzliche.
Mhm.
Weil dort der Kreislauf fehlt.
Genau. Und am Ende ist es, du hast es ja auch beschrieben, es ist alles miteinander verbunden.
Ja.
Also, ja, wenn wir glauben, dass man das isoliert irgendwie einzelne Stücke da rausschneiden kann, dann ist das halt leider gefehlt.
Ja. Wir sterben auch mal und liegen unter der Erde und dann werden irgendwelche Insekten uns essen. Und das ist so ein bisschen was, für mich war es natürlich extrem schwer als Veganer damals zu sagen, ach, ich fange jetzt mal an, Fleisch zu essen oder Fisch zu essen. Das war unglaublich ekelhaft für mich. Ich habe ja auch immer Fleisch auch ekel gefunden. Und das kannst du dir vorstellen, dass dann plötzlich nach 20 Jahren es nicht zu essen, plötzlich zu essen war auch ziemlich so, krasse Überwindung. Und ich wollte es eben trotzdem unbedingt ausprobieren, weil es für mich als Gesundheitscoach auch einfach wichtig war, das, was ich anderen Menschen empfehle, das muss ich auch selber irgendwie machen. Also ich kann nicht sagen, hey, so geht's optimal, ich mache es aber anders.
Ja.
Das war eben für mich nicht, dann irgendwann konnte ich nicht mehr damit leben.
Wie hast
Mit dieser Diskrepanz und
Aber wie hast du es dann geschafft, dich zu überwinden? Oder hast du für dich gesagt, okay, das ist jetzt ein Testballon, ich versuche das mal und wenn es gar nicht geht, dann ist das auch okay?
Ja,
oder hast du dir da radikal gesagt, ich boxe mich da jetzt durch? Also
ich habe es natürlich getestet und habe mich gleichzeitig natürlich auch ein bisschen durchgeboxt.
Mhm.
Also am Anfang hatte ich da keine Lust auf das Essen. Das wollte ich eben noch sagen, weil du gesagt hast, es ist alles miteinander verbunden. Und das ist eben auch eine mögliche Ansicht, dass man sagt, okay, es stirbt zwar ein Tier für einen und ja, es sollte nicht in einer industriellen Massentierhaltung gelebt haben, aber ein Tier, das trotzdem ein wertvolles Leben hatte, in einem Surrounding, in einer Umgebung, wo man sagt, okay, das ist artgerecht, tiergerecht. Wenn das stirbt und dann uns sozusagen wieder die Energie gibt, Nährstoffe, Lebensenergie, ja, dann soll man dafür sehr dankbar sein. Aber die Frage ist, ist es so verwerflich, dieser Kreislauf von Sterben und jede Kultur der Welt hat das, dass Tiere sterben und gegessen werden und Indianer und so weiter, da haben wir davor auch, sagt man ja nicht Indianer, aber, Native Americans, die haben da ganz anderen Respekt vor den Tieren. Und wenn man das so betreibt, diesen Respekt auch vor seinem Nahrungsmittel, was man da hat, dann konnte ich das auch, also mit diesem Hintergrund konnte ich es auch für mich persönlich dann besser ja, gutheißen. Ja. Und ich verstehe trotzdem jeden Veganer, der sagt, fuck it, du für dich wurden Tiere ermordet. Ja, ja. Das verstehe ich auch vollkommen natürlich, weil ich es ja auch so gesehen habe. Und ja.
Nichts, und du hast es ja auch gerade angesprochen, ne, wenn es artgerecht gehalten wurde. Und es ist ja häufig, was wir heutzutage erleben, ist halt einfach diese Massenproduktion, dieses, ich kann täglich meine Wurst aufs Brot essen oder mittags und am besten abends auch nochmal Fleisch essen und das jeden Tag oder mehrmals in der Woche. Und dann ist es das 1,99 € Fleisch von irgendeinem Discounter. Und jetzt nichts gegen Discounter, weil auch die rüsten natürlich schon nach und versuchen eben auch ein Bio-Angebot bereitzuhalten. Aber es ist ja eher die Masse, die bei uns gerade das Problem ist. Und wie viel, aber da, ich würde sagen, wir biegen auch gleich im Thema einmal ab, weil da kann man natürlich auch sehr, sehr lange drüber sprechen. Und das ist auch ein sehr umstrittenes Thema und ein hochemotionales oder ethisches Thema für viele.
Ja, und dazu sage ich noch aber ganz kurz eine Sache zu dem billigen Fleisch. Und ja, tatsächlich ist ja diese Industrie, diese Massenindustrie, Massentierhaltung, das ist ja das große, große Problem. Und das ist das, was, wo man die Videos sieht, wo man schockiert ist, wie Tiere so behandelt werden können. Und Veganer, so wie ich auch damals mir die PETA-Videos angeschaut und gesagt habe, was, so werden Tiere behandelt, da mache ich nicht mehr mit, Protest, ich esse überhaupt keine tierischen Produkte mehr, ich bin Veganer, das verstehe ich. Aber oft ist dann so ein Kampf zwischen Veganern, die sagen, kein Fleisch, überhaupt nichts, tierisches Essen. Und dann Leuten wie mir, die sagen, was heißt, ne, Paleo, Steinzeiternährung, Fleisch, tierische Produkte sind gesund. Und dann wird da gefightet, anstatt zu gucken, okay, wir haben eigentlich ganz viele Gemeinsamkeiten. Zu sagen, hey, Tiere sollen gut gehalten werden, es soll keine Massentierhaltung geben und so weiter und so weiter. Und ja, ich frage mich manchmal, ob es nicht besser wäre, halt auch da mehr in die Richtung, wenn die Veganer davon wenn sie nicht mehr diese Linie fahren, diese Hardcore-Linie fahren würden und den Leuten immer das Fleisch so richtig schlecht reden wollen, sondern dass man eher in die Richtung geht, okay, hey, schau doch mal an, wie das Tier gelebt hat.
Ja.
Würdest du das unterstützen? Schau doch, dass es aus einer Haltung kommt, die einigermaßen okay ist. Oft ist so Konfrontation führt dann, hat dann oft keinen positiven Einfluss.
Ja. Und gerade das Dogmatische, was du auch angesprochen hast, dass nicht jeder Mensch auf jede Ernährungsweise gleich reagiert. Und für den einen Veganer, dem es total gut geht, das ist sehr schön und dann ist er davon auch überzeugt, aber jemand anderes, der beispielsweise Probleme hat, ganz starke Probleme mit dem Darm oder für den Hülsenfrüchte einfach nicht die Alternative bieten, der muss schon ein bisschen darauf achten, okay, aber ich möchte ja auch meinem Körper die Energie geben und zuführen, die er braucht, um für mich funktionieren zu können, uneingeschränkt oder so uneingeschränkt wie möglich. Und genau, deswegen ist das, glaube ich, da ganz schwierig. Und es würde nicht so viele Ernährungsweisen da draußen geben, so viele Hypothesen und Theorien und ja, wenn sich alle einig wären, wenn das so eindeutig wäre.
Ja.
Ja, wow, aber dann haben wir jetzt die Steinzeiternährung einmal sehr, sehr genau beleuchtet, würde ich sagen, oder zumindest auch sehr viele Ideen und Impulse und Einschiebe von dir dahingehend bekommen. Du hast auch gesagt, dass du selbst danach lebst, weil du sagst, du kannst nur ein Advocate für etwas sein, hinter etwas stehen, was du selber auch ausprobierst oder anwendest.
Genau, und dazu zu sagen, auch noch das betreibe ich nicht dogmatisch, sondern habe das als Grundprinzip, natürlich als leitendes Grundprinzip, aber das heißt nicht, dass ich nicht eine Pizza esse oder einen Snickers esse. Da bin ich überhaupt nicht perfekt, aber auch, weil ich natürlich keine Probleme damit habe. Je mehr man natürlich auch sportlich aktiv ist, je mehr man Muskulatur hat, desto mehr kann man sich natürlich auch mal irgendwas mit Zucker erlauben, ohne dass es gleich meinen Stoffwechsel durcheinander bringt und irgendwie mein Diabetesrisiko nach oben geht. Ja, und alles, was man eben auch nicht täglich macht, das beeinflusst auch wieder das Immunsystem nicht so, ne? Oder wie jetzt den Darm. Ne? Wenn ich jetzt täglich Pizza esse und täglich Brot, immer, dann sage ich, okay, da habe ich jetzt meine, da habe ich einen Einfluss, der könnte vielleicht zu so einem Leaky Gut führen. Wenn man das aber ab und zu macht, dann stehen die Chancen sehr hoch, dass es keine Probleme macht.
Genau, das sind ja auch immer so die Verhältnismäßigkeit. Ich glaube, wir haben heutzutage auch sehr den Bezug dazu verloren, wovon wie viel. Weil gerade wenn man sagt, irgendwie, man isst mittags vielleicht auch mal Pasta, woraus auch immer sie gemacht ist. Es gibt ja auch Reispasta, Buchweizen, also Alternativen zum Weizen und vor allem auch zum raffinierten Weißmehl, was ja eigentlich das Hauptproblem ist heutzutage, was industriell sehr stark verarbeitet ist. Aber wir essen halt die Pasta so als Hauptportion und nicht als Beilage. Und das ist häufig das, was dann eben auch zu diesem, aufgrund dieser Mengen und dann am besten noch zum Frühstück irgendwie Brot und am Abend dann auch noch die Brotzeit, das ist einfach zu viel für den Körper für einen Tag. Und das dann täglich gerechnet führt dann bei einigen Menschen, die da empfindlicher sind, eben zu beispielsweise Darmproblemen oder eben auch ganz anderen Krankheitsbildern.
Ja. Genau.
Genau. Ich habe doch noch eine Frage, also weil wir jetzt doch noch bei Weizen waren und ich Buchweizen gerade angesprochen habe. Es gibt ja jetzt auch viel, dass man sagt, oder auch gerade bei Veganern dann sehr populär, Pseudogetreide, sei es Quinoa, Amaranth, Buchweizen, Reis, oder es gibt ja jetzt auch immer mehr Hülsenfrüchte, die als Nudeln verarbeitet oder als Pasta verarbeitet werden, sei es jetzt Linsen oder Kichererbsen. Wie passt das in eine Steinzeiternährung? Oder ist das etwas, wo du sagst, hat da auch nichts verloren? Also ob es jetzt die glutenhaltige Pasta ist oder eben das Pseudogetreide, das ist like for like.
Ja, das ist gut, dass du nochmal angesprochen hast, weil was ich ja auch noch gar nicht gesagt habe bei dem Thema Linsen, Hülsenfrüchte, Bohnen und auch Getreide, was ist denn eigentlich das Problem damit? Wir haben es ja gesagt, es macht die Darmbarriere kaputt, aber warum eigentlich? Und diese Stoffe, die ich angesprochen habe, Lektine, Saponine, das sind sogenannte Antinährstoffe. Und die hat das Korn, ja, oder diese Hülsenfrucht als Abwehr. Das heißt, das ist dafür da, dass Insekten dieses Korn nicht fressen. Und wenn Insekten das fressen und diese Stoffe aufnehmen, dann platzt denen fast sozusagen das Verdauungsorgan, ja. Das ist ungenießbar und schadet diesen Insekten. Und schadet es auch. Aber im ganz Kleinen. Und wir kriegen es natürlich nicht so bewusst mit. Das ist nicht so, dass man jetzt einen Teller Linsen isst und dann hat man Bauchschmerzen. Ja, das kriegt man nicht mit, wenn im Darm was sozusagen kaputt geht. Das kriegt man erst mit, wenn man dann irgendwann eine Entzündungsreaktion hat. Ja, und dann fängt es an mit Reizdarm. Der nächste Schritt, wenn eine Entzündung chronifiziert wird, ist Colitis ulcerosa, das ist dann schon die Autoimmunvariante und dann geht es weiter mit Morbus Crohn. So, na, das ist so eine Entwicklung. Genau, und deshalb sind eben tatsächlich Linsen, Bohnen, man sagt ja auch, jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Mhm. Ja, das ist ja auch schon ein Zeichen, dass da was nicht passt. Und viele Kulturen, die Linsen, Bohnen schon lange in ihrer Ernährung haben, die machen auch extrem viel dafür, dass das nicht so schädlich ist. Hm. Die weichen die Linsen oder Bohnen, weichen die ein, teilweise einen Tag lang. Und wir schmeißen sie schnell 8 Minuten in das kochende Wasser und wollen es dann sofort essen. Aber das ist auf jeden Fall eben ein Problem, gerade wenn man sich nicht damit beschäftigt, wie man diese Stoffe vielleicht abbauen kann. Und und das ist ja angesprochen, gibt es denn Alternativen? Reis ist tatsächlich, streng genommen, ist ein Getreide, aber es hat sich gezeigt, einfach ein Getreide, auf das die Menschen sehr gut reagieren. Hirse, würde ich sagen, kann man da auch noch mit reinnehmen. Quinoa, das ist hip, weil das hat jetzt mehr Eiweiß. Das war schon damals, als ich Veganer war das schon hip. Ja, Quinoa, das hat jetzt höheren Eiweißgehalt und deswegen ist bei den Veganern natürlich besonders beliebt. Ich weiß jetzt nicht, wie die ganz aktuelle Forschung ist, aber damals konnte man es einfach noch nicht so viel dazu sagen, weil es einfach noch nicht so viele Leute gemacht haben und nicht so lange gegessen haben. Also ich würde bei Hirse, Reis bleiben, Buchweizen, wahrscheinlich auch noch eine gute Alternative.
Okay. Genau. Und beim Reis halt nochmal, um darauf zu kommen, da auch wieder darauf zu achten, das würdest du wahrscheinlich auch unterschreiben, dass es nicht der weiße, industriell hergestellte Reis ist, wo halt das ganze Korn eben nicht verarbeitet wurde und eben die Nährstoffe, die in dem Reis auch drin sind, fehlen gänzlich. Klar, er liefert trotzdem Energie, keine Frage, viele Kohlenhydrate, vielleicht auch gerade bei Sportlern dann wieder ein Thema, aber am Ende des Tages da dann auch eher auf die Vollkornvariante zu achten oder Naturreis, oder wie siehst du das?
Da würde ich gar nicht so streng sein, denn so viel Unterschied macht es jetzt auch nicht, ob der Reis weiß ist oder noch Naturreis ist mit irgendwie Schalenresten. Man muss ja auch sagen, insofern, was Leaky Gut betrifft, ist Weißmehl ja besser als Vollkornmehl. Denn ich habe ja gerade gesagt, das sind die Randschichten vom Getreide, die diese Antinährstoffe, diese Schutzstoffe sozusagen enthalten, die das Insekt abwehren sollen. Mhm. Das heißt, da gesehen ist Vollkorn total schlecht.
Dann würde ich jetzt trotzdem gerne, ich habe zwar gesagt, wir wiegen gleich ab, aber eine Frage habe ich dazu dann doch noch, und zwar, wenn es um das Thema Ballaststoffe geht. Denn Ballaststoffe sind natürlich in Vollkornvarianten in einer höheren Zahl vertreten oder auch eben im Pseudogetreide, auch im Quinoa zum Beispiel, als es jetzt im weißen Reis oder in der weißen Pasta. Das ist ja eigentlich nahezu niente irgendwie dabei. Wie siehst du das Thema? Weil ja auch unsere Darmbakterien, gerade im Dickdarm, die Ballaststoffe benötigen, verstoffwechseln, um für uns wieder Vitamine herzustellen und so weiter oder zu synthetisieren. Was ist da deine Ansicht?
Die Ballaststoffe im Getreide sollte man nie als positiv ansehen, weil man sie einfach nicht braucht, sondern man kann ja die Ballaststoffe alle über Gemüse aufnehmen. Und das ist ja auch, ne, wenn ich jetzt sage, Paleo, das heißt natürlich nicht nur Fleisch oder irgendwie, sondern ne, das ist ganz viel Gemüse. Auch das haben sozusagen Anhänger einer Steinzeiternährung mit Veganern gemein, dass man sagt, hey, es gibt ein so breites Spektrum an gesunden Gemüse und davon isst man auch viel. Ja, gerade wenn es so in die Richtung, also wenn Leute auch nicht so viele Kohlenhydrate essen wollen, Low Carb, dann wird umso mehr Gemüse gegessen. Also da würde ich meine, das mit den Ballaststoffen, das wird immer wieder als Vorteil hergenommen für Vollkorngetreide, aber brauchen wir aber gar nicht, wenn wir genug Gemüse essen.
Okay, danke nochmal, dass du das auch nochmal so klargestellt hast.
Ich danke dir so sehr fürs Zuhören und für deine Zeit, dass du dir diese Episode bis zum Ende angehört hast. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ich kann es nicht erwarten, von dir zu erfahren, was deine Takeaways aus dieser Episode sind. Und ich kann es kaum erwarten, wenn du bei der nächsten Episode von Inside Yourself dabei bist. Nächste Woche gibt es Teil 2 aus dem Interview mit Hanjo Fritsche. Und darin sprechen wir über Functional Fitness und Stressmanagement. Wenn du mehr über Hanjo und seine tolle Arbeit erfahren möchtest, dann schau auf jeden Fall auf seinem Videoblog auf YouTube vorbei. Dort findest du ihn unter healthpunk.tv oder auch auf Instagram unter @hanjohealthpunk. Alle Shownotes von dieser Episode findest du außerdem unter sinjasglück.com/podcast. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich sehr, wenn du ihn mit Freunden, Familie und Kollegen teilst und eine Rezension auf iTunes hinterlässt, damit er noch besser gefunden wird und anderen Menschen helfen kann. Tausend Dank dafür. Alles Liebe für dich, deine Sinja.